Fahrenwald-Stories, der Podcast aus Hannover-Fahrenwald.
Stories aus Fahrenwald.
So vielfältig wie der Stadtteil.
Fahrenwald-Stories.
Unterschiedliche Themen, unterschiedliche Stimmen.
Mit Fahrenwald-Stories den Stadtteil neu entdecken.
Ohren auf, Fahrenwald.
Hallo liebe ZuhörerInnen, in dieser Folge geht es um das Thema grüne Oasen in Fahrenwald. Mein Name ist Malte Lahmann und ich freue mich, dass ich Ihnen diese Folge zusammen mit Melanie Dehning präsentieren darf. Wir erkunden die schönen grünen Oasen in Fahrenwald. Melanie, wo stehen wir denn gerade?
Also im Moment stehen wir im Othfelde, genau an der Ecke Erlenweg. Und das ist hier so ein bisschen baustellenartig. Also da hinten hat man so ein paar Geräte und ich habe auch Messgeräte schon gesehen. Aber auch eine Sonnenblume. Also ich bin gespannt, was hier entsteht.
Ja, alles dabei. Und was hier entsteht, das erfahren wir jetzt von Leuten, die das viel besser wissen als wir. Denn auch wir sind heute nicht allein. Neben mir stehen Sabine Schröder, Dr. Reinhard Martinsen und Jan Heeren. Also eine Menge Stimmen heute im Podcast. Ich würde sagen, jeder stellt sich kurz unseren ZuhörerInnen mit ein, zwei Sätzen vor.
Mein Name ist Sabine Schröder, ich bin von der Landeshauptstadt Hannover und dort angestellt für die Umsetzung des Kleingartenkonzeptes und ich bin die Projektbetreuung des Projektes, unseres Umgestaltungsprojektes im Othfelde.
Mein Name ist Jan Heeren, ich habe hier in Hannover Landschaftsarchitektur studiert, bewirtschafte noch eine Gärtnerei in Langenhagen und arbeite für die Stadt Hannover hier im Projekt Othfelde mit und habe einen sehr, sehr guten Austausch zum Bezirksverband der Kleingärtner.
Mein Name ist Reinhard Martinsen. Ich bin im Bezirksverband Vizepräsident und habe dieses Projekt mit angeleiert, weil wir mit diesem Projekt zeigen wollen, wie zukünftige Kleingärten mal werden können und heute dann auch hier hergestellt werden. Von Hause aus bin ich Stadtplaner, habe aber seit 45 Jahren auch einen eigenen Kleingarten.
Was ist denn das Besondere an diesem Projekt? Sie haben das jetzt ja eben angedeutet, Sie haben einen Kleingarten und Sie sagen, das hier ist aber besonders.
Also das Besondere an diesem Projekt ist, dass der Natur einen viel größeren Raum eingeräumt wird als in den klassischen Kleingartenanlagen, wo das nur auf Initiative der einzelnen Pächter umgesetzt wird. Der hohe Anteil der Gemeinschaftsfläche ist eben das Neue und sie ist in einer ganz besonderen Weise bepflanzt und eingerichtet, um eben Biodiversität, Insektenvielfalt und ja, das, was eigentlich in der Stadtökologie zurzeit als Problem dargestellt wird, um dem Raum zu geben.
Also auch ein Problemlöser und Gemeinschaft heißt es auch quasi Gemeinschaft zwischen den Menschen, dass quasi die Gärten geteilt werden. Wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, also das ist eine sehr spannende Frage. Kleingärtner sind ja eben auch nicht nur Einzelpächter, sondern haben im Verein eine Gemeinschaft und kümmern sich dann auch gemeinschaftlich um dieses ihr eigenes Gelände. Und indem wir hier der Natur einen besonderen Raum geben, halte ich das für möglich, dass wir hier auch zu einem neuen Verständnis und Verhalten zwischen Mensch und Natur in der Stadt bekommen.
Aus Stadtseite, was ist denn das Besondere an diesem Projekt?
Ja, für mich ist das ganz Besondere, dass wir das geschafft haben, die Schwerpunkte, die hier wesentlich sind, nämlich das ökologische Gärtnern, das soziale Miteinander und auch die biologische Vielfalt, dass wir die Schwerpunkte in der Planungsphase gut zusammengebracht haben, dass sie die Idee des Ganzen nicht verwässert haben, sondern im Gegenteil geschärft. Und das liegt eben an der vorbildlichen Zusammenarbeit, die wir hier als Stadt mit dem Bezirksverband als auch mit unserem Verbundpartner Städtewagen Wildnis hinbekommen haben.
Das war das Stichwort, dass hier eigentlich die Kleingärtner auf eine Stadtpolitik getroffen sind, die ihr Anliegen auch unterstützt. Und mit diesem Kleingartenkonzept, das der Hintergrund, der planerische Hintergrund ist, eben auch die Basis geschaffen wurde, um so ein Projekt dann eben auch ja, im Rat und in der Verwaltung zu akzeptieren und umzusetzen.
Die berühmte Frage, was war zuerst da? Die Henne oder das Ei, gab es zuerst hier diesen, ich sage jetzt mal Acker, der nicht bebaut war und haben Leute sich das angeguckt und gesagt, Mensch, das ist doch schade hier, da könnte man noch was Schönes draus machen. Oder gab es zuerst ein Konzept und hat man dann gesucht, wo ist die Fläche dafür?
Es gab vor allem den Prozess. Also hier, wo wir jetzt stehen, da standen noch im letzten Jahr riesige Baulichkeiten. Sie müssen sich das vorstellen, wir hatten hier drei große Gebäude und mehrere kleine, die wahrscheinlich aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kamen, wo die Leute dann auch zwischenzeitlich aufgrund der Wohnungsnot hier gewohnt haben im Kleingarten. Dort weiter hinten, hatte man mir berichtet, war wohl die ehemalige Kohlenhandlung. Und diese Gebäude, die standen jetzt aber schon jahrzehntelang leer und wir hatten es hier eben mit unglaublichen Missständen zu tun. Also die verfielen nun langsam und auch die Waldbäume wuchsen auf. Also alles, was wir in den Kleingärten aus gesetzlichen Gründen nicht haben wollten, das tummelte sich hier. Und so war ab 2018, haben wir erkannt, dass hier ein Bedarf ist, was zu ändern. Wir wurden für diese Aufgaben vom Rat eben mit dem Kleingartenkonzept mit großzügigen Mitteln ausgestattet. Aber die Aufgabe hier, die war so riesig, dass sie mit diesen Mitteln kaum zu bewältigen war. Und deswegen waren wir sehr glücklich, dass sich das Verbundprojekt Städtewagen Wildnis, das eben im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün angesiedelt ist, hier auch zu einer Zusammenarbeit überzeugen ließ. Zusammen haben wir dann eben den Spagat geschafft, unsere unterschiedlichen Standpunkte zu einem, wie ich finde, ganz großartigen und sinnvollen Ganzen zusammenzufügen.
Das Besondere an diesem Projekt ist auch, dass es aus einer anderen Zeit kommt. Also viele Anlagen haben schon ein Alter von 70 bis 100 Jahren hier in Hannover. Und unsere Gesellschaft hat sich natürlich auch gerade in den letzten 20 Jahren massiv geändert. Wir haben wesentlich kleinere Parzellen geplant, um das Ganze auch inklusiv zu gestalten. Dass vielleicht auch Menschen mit Gebrechlichkeiten oder im höheren Alter oder vielleicht auch die sehr beruflich eingespannt sind, hier Raum finden und nicht überfordert sind mit ihrem großen Pachtgarten. Und ich glaube, da hat man auch ein gutes Verhältnis, wie kann das Kleingartenwesen sich auch zukünftig verändern? Also wie schaffen wir es, dass wir für viele Leute diese Grünräume auch erlebbar machen? Und da ist das, glaube ich, ein ganz gelungenes Modell, gerade auch mit den vielen Gemeinschaftsflächen, wo dann auch gemeinschaftlich gegärtnert werden kann, aber auch Menschen, die keinen Pachtgarten haben, diesen Park genießen können.
Ich höre jetzt, es gibt auch einen Park dazu. Also jetzt klassisch Kleingärten, da geht man durch, da gibt es dann vielleicht nochmal irgendwie eine Gaststätte am Rand der Kleingartenkolonie, die von allen benutzbar ist sozusagen, aber sonst hat man da eigentlich nichts zu suchen, sage ich mal, wenn man da nicht selber Pächter ist. Das ist hier jetzt anders geplant.
Die Anlage ist so gestaltet, eben auch durch den höheren Anteil an Gemeinschaftsfläche, dass auch Menschen aus der Umgebung sich hier aufhalten können und dürfen. Insofern eben auch ein neuer Bezug zum Stadtteil, zu der Stadtteilbevölkerung. Kleingärten allgemein sind in Hannover ja immer als öffentliches Grün ausgewiesen. Das ist aber dann eher so, dass man da mal durchgehen kann, aber sich möglichst nicht niederlassen kann. Und hier sind auch Flächen vorgesehen, Bänke, Möglichkeiten zu picknicken und so weiter. Also das ist auch das Neue. Wenn ich vielleicht auch so sagen darf, wir haben hier eine neue Kleingartenkonzeption für eine neue Stadtgesellschaft, die eben auch diese nicht so als die Kleingärten als Vereinsgelände betrachten, sondern als Teil ihres Stadtteils.
Die Planung sieht vor, dass wir an der Spitze, an der westlichen Spitze der Planung einen Bärengarten als Beispiel haben. Im zweiten Bauabschnitt haben wir noch eine Streuobstwiese, die wirklich öffentlich zugänglich ist und wo wir es auch begrüßen, dass Menschen dann mal vorbeikommen, einen Moment verweilen und vielleicht ein paar Beeren naschen. Also da sieht man einfach die Verknüpfung mit dem umliegenden Quartier, stand, war, glaube ich, im Vordergrund auch bei der Planung. Dass es halt nicht so eine anonymisierte Vereinsanlage ist, wo man sich irgendwie unwohl fühlt als Nicht-Pächterin. Und ich glaube, das ist hier ganz gut gelungen. Und da, wo wir jetzt zum Beispiel gerade stehen, das ist das Insektenrefugium. Also es ist eine Gemeinschaftsfläche, wo man besonders viel Wert darauf gelegt hat, Pflanzen anzusiedeln, die für Insekten attraktiv sind. Also auch da, man versucht halt irgendwie diese Forderung nach mehr Klimaschutz und Biodiversität in diese Planung mit einfließen zu lassen.
Ja, uns ging es vor allem darum, die Anlage zu öffnen, also keine Sackgasse zu haben, wo man wieder rauslaufen muss, sondern für alle erlebbar zu machen. Auch die Gemeinschaftsflächen entlang des Erschließungsweges, den wir hier im Hintergrund sehen, zu öffnen. Und vor allem eben auch die Grünflächen zu verzahnen. Also hinter uns ist der Mittellandkanal. Vorne schließt sich die Schulenburger Landstraße an mit Verbindung zum Schulbiologischen Zentrum. Und in diesem Konstrukt ist auch diese Grünfläche hier zu sehen, als Grünverbindung, ja.
Sie haben ja mehrfach angesprochen, dass es auch kleinere Parzellen gibt. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ein Blumentopf, ein Quadratmeter Erde, was ist eine kleine Parzelle?
Das Bundeskleingartengesetz schlägt eine Größe von bis zu 400 Quadratmetern vor. Das ist natürlich ein Wert, den man nach oben und unten ausdehnen kann. Aber wir wagen hier tatsächlich Neues. Unsere Gärten sind deutlich kleiner als bislang im Stadtgebiet vorherrschend, mit einer Größe von ungefähr 180 bis 220, 250 Quadratmetern. Und dazu haben wir eben diese Angebote, die Herr Heeren gerade noch angesprochen hat, die kleinen Parzellen, wo man sich als niederschwelliges Angebot eben dann gegebenenfalls ein Hochbeet pachten kann oder ein kleines Grabelandstück von ungefähr 25 Quadratmetern.
Und wir gehen auch von einer neuen Kleingärtnerschaft aus, die nicht so lange pachten wird, wie ich zum Beispiel mit 45 Jahren, wegen eben der Lebensumstände, die die junge Generation vorfindet, und dass deshalb auch große Gärten einfach nicht bespielbar sind, wenn man sich eben für eine bestimmte Zeit einen Kleingarten mal zur Pacht nehmen möchte. Von daher versuchen wir eben auch auf eine veränderte Nachfrage zu reagieren. Denn in Hannover gibt es ja 20.000 Kleingärten, aber die meisten haben eben eher die Größe 400 und auch 400 plus. Und deshalb denken wir, hier in diesem Gebiet, in dem wir uns befinden, sind ja 2000 normale Kleingärten auch hier in Fahrenwaldlist, dass wir hier mit den rund 30 kleinen Gärten eigentlich so diese Interessentinnen und Interessenten bedienen, die einfach aus ihrer Lebenssituation heraus einen Kleingarten haben möchten, also einen wirklichen Kleingarten.
Noch ein Punkt, die Gemeinschaftsbeete, diese kleinen Bereiche, wo man dann ausschließlich irgendwie Gemüse und dergleichen anbaut, das ist im Prinzip für mich so eine Zwischenstufe zwischen Urban Gardening im Paletten als Beispiel und einem Kleingarten. Ja. Also vielleicht schafft man es ja auch darüber hinaus, dass irgendwie Studenten sich so einer kleinen Beetfläche mal annehmen und dann nach dem Studium sagen sie sich, oh Mensch, jetzt will ich einen richtigen Kleingarten haben. Also es ist vielleicht so, so eine Übergangslösung.
Da frage ich jetzt einfach mal ins Blaue, weil da habe ich keine Ahnung von. Ist es auch möglich, dass sich mehrere Leute zusammen einen Garten pachten?
Der Verpächter ist der Bezirksverband und der legt großen Wert darauf, einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin zu haben, einfach für die ganz normalen Probleme, die man mit Pachtverhältnissen haben kann. Aber die Gärten können gemeinschaftlich bewirtschaftet werden. Das ist auch gewünscht.
Ja, das klingt doch gut. Im Prinzip, man kann mit einem Blumentopf hier anfangen und sich dann langsam hocharbeiten. Ja. Das ist doch super, das ist so ein schöner Einstieg. Ja. Melanie, haben wir noch was vergessen bisher?
Ja, also vielleicht als Frage, also vielleicht könntet ihr vielleicht so ein Beispiel vielleicht nennen, wo so diese Gemeinschaft irgendwie so im Leben entstand oder so vielleicht aus bisherigen Erfahrungen auch, also so, ich weiß nicht, ob man dann sich Leute kennengelernt haben oder irgendwie sich regelmäßig treffen, also so ein Gemeinschaftsaspekt, der durchs Gärtnern entsteht.
Das ist hier Neuland für uns, dass ein Kleingarten zu einem Zeitpunkt dann komplett neu besetzt wird. Das hat es vielleicht in der Nachkriegszeit gegeben, als neue Anlagen auch in der Stadt Hannover entstanden sind. Bei anderen Kleingartenanlagen ist es natürlich so, die Vereine sind zum Teil, wie schon gesagt, über 100 Jahre alt. Also es sind gewachsene Gemeinschaften und die Vereine kriegen dann eben durch die Neupächter immer einen kleinen Zuwachs und andere scheiden aus Alters- oder sonst welchen Gründen. Also hier müssen wir sehen, wie wir das hinkriegen und das ist auch die besondere Herausforderung für mich als Gründungsvorsitzender, dass wir hier zu Anfang eben schon die geeigneten Menschen finden und das wollen wir auch über verschiedene Veranstaltungen jetzt in die Wege leiten, damit dann hier so eine Grundgemeinschaft entsteht, die sich dann auch darüber einig ist, was sie hier gemeinsam machen wollen.
Also grundsätzlich ist es ja schon so, dass die Vereine immer möglichst Menschen miteinander verbinden wollen. Hier um die Ecke haben wir den Kleingartenverein Feierabend. Dort sind mir zum Beispiel drei Pächterinnen bekannt, die glücklicherweise nebeneinander oder in Reihe geschaltet ihre Parzellen haben. Und die haben sich gleich am Anfang gut verstanden und haben die Zäune zwischen den Parzellen entfernt. Man kommt da rein und denkt, das ist erstmal ein großer Garten. Also man hat noch so ein bisschen optische Strukturen durch Heckenbepflanzung, die das Ganze noch so ein bisschen parzellieren. Aber man kann von dem einen Garten in den anderen wandern. Und das ist natürlich eine enorme Chance. Also gerade wenn man mal im Urlaub fährt, dass man dann fragen kann, Mensch, kannst du dich mal um meine Tomaten im Gewächshaus kümmern? Also ich denke, grundsätzlich ist der Kerngedanke der Kleingärten immer, eine Gemeinschaft zu bilden. Vielleicht nicht mit allen Mitgliedern, aber zumindest die angrenzenden Nachbarn. Und ich denke, das ist auch die Herausforderung für Städte wie Hannover, intakte Nachbarschaften zu generieren. Und das muss vielleicht nicht immer eine Wohnung weiter sein, es kann halt auch ein Garten weiter sein, ne? Dass man da seine Gemeinschaft findet. Ich als Beispiel bewirtschafte mit ein paar Menschen eine alte Gärtnerei, was wir als Verein betreiben. Und auch da merke ich halt, wir haben sehr interdisziplinär aufgestellte Menschen dort. Der eine ist Informatiker, der nächste ist Bauingenieur. Ich bin Landschaftsarchitekt. Also, und dennoch haben wir einen gemeinsamen Nenner, das ist nämlich das Gärtnern. Und auf der Ebene kommt man zusammen, aber bespricht natürlich auch andere Themen automatisch. Also wir haben da im Prinzip eine Gemeinschaft generieren können. Und ich denke, das ist für Städte wie Hannover äußerst wichtig.
Für mich ist das eine sehr zentrale, spannende Frage an die Gesellschaft heute, inwieweit man eben überhaupt bereit ist, auch gemeinschaftlich was zu machen. Also so ein bisschen haben wir ja viele Beispiele, wo eigentlich das eigene oder der Egoismus oder sonst wie im Vordergrund stehen. Und die Kleingartenidee lebt tatsächlich von dieser Balance zwischen privater Sphäre im eigenen Garten, aber eben auch der Gemeinschaft im Verein.
Wenn wir vielleicht ein paar Meter mal rüber.
Es fängt gerade an zu regnen. Wenn ich mir Kleingärten vorstelle, ich habe selber keinen gepachtet, aber dann gibt es ja immer eine Verordnung. Und die Verordnung sagt halt auch, was man da pflanzen darf und was nicht. Jetzt haben Sie eben erwähnt, wir haben jetzt eine neue Verordnung quasi geschrieben, wo auch Wildpflanzen oder andere Pflanzen erlaubt sind. Oder so habe ich zumindest verstanden. Was heißt das denn jetzt? Darf man jetzt kreuz und quer alles pflanzen? Oder ist es immer noch so, dass man bestimmte Pflanzen besser nicht pflanzen sollte und das halt auch festgehalten ist? Wie wird das gehandhabt?
Grundsätzlich in der Gartenordnung Hannover ist geregelt, dass Park- und Waldbäume in den Pachtgärten nicht gepflanzt werden dürfen. Das hat folgenden Hintergrund, es ist alles sehr kleinteilig, die Bäume werden immer größer und beschatten dann im Prinzip andere Gärten oder auch den eigenen und dann ist die kleingärtnerische Nutzung nicht möglich. Also man muss sich vorstellen, eine Tomate wächst halt nicht gerne im Schatten, die braucht Sonne. Obendrein ist natürlich auch die Verkehrssicherheitspflicht immer so ein Problem, wenn da mal so ein Baum kippt und reißt gleich drei Lauben mit um, ist sehr ärgerlich. Also diese Regelung, daran halten wir fest in diesem Konzept. Allerdings, und das sagt die Gartenordnung Hannover auch, auf den Gemeinschaftsflächen, dort sind solche Bäume zulässig und auch erwünscht. Wir haben jetzt hier nur darauf geachtet, dass wir nicht irgendwelche Park- und Waldbäume nehmen, die aus, keine Ahnung, Vorderasien kommen, zum Beispiel eine Magnolie oder dergleichen, sondern wir haben darauf geachtet, dass das wirklich heimische Wildgehölze sind. Also Gehölze, die schon immer irgendwie hier vorkamen und für die Tiere, die wir hier fördern möchten, besonders interessant und relevant auch sind. Also wir versuchen halt durch die Bepflanzung ein Habitat zu schaffen. Weil letztlich ist es so, wenn ich irgendwie eine gewisse Wildbiene habe, die braucht unbedingt zum Beispiel einen Sambucus hier im Hintergrund, also den Holunder. Ne, also da sie braucht diese markhaltigen Stängel, um dort ihre Eier reinzulegen. Und wenn wir halt diese Pflanzen hier ansiedeln, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Arten sich hier wohlfühlen, umso größer.
Also mitgestalten und halt auch lernen.
Ja.
Also ein neues Wissen erlernen über Natur, über Stadtnatur und was man auch tun kann, damit sich hier, ja, wie gesagt, gewisse Insekten zum Beispiel wohler fühlen, die aber sehr wichtig sind und wo man helfen kann, einfach die Natur zu unterstützen, indem man halt eben den richtigen Baum pflanzt. Dann haben Sie über das Habitat gesprochen. Das gilt natürlich für die Insekten, für die Tierwelt. Das gilt aber auch für Menschen. Welche Menschen würden Sie denn gerne anziehen? Was wären die perfekten Parzellenbesitzer für Sie? Wer soll sich vielleicht auf diesem Podcast auch melden und wo kann man sich melden, wenn man noch eine Parzelle oder vielleicht einen Blumentopf ergattern möchte?
Wir wünschen uns Menschen, die offen sind für eine Gemeinschaft, also die jetzt nicht eigenbrötlerisch irgendwie ihre Parzelle bewirtschaften möchten. Ich glaube, diese wären hier falsch tatsächlich. Und natürlich Menschen, die auch bereit sind, in diesem Bereich des Naturschutzes irgendwie sich zu vertiefen oder Kenntnisse zu gewinnen oder das Ganze zu unterstützen. Aber grundsätzlich sind wir da sehr offen für alle Kulturformen und Lebensformen. Also wichtig ist halt wirklich der Moment, dass wir Menschen brauchen, die wirklich Gemeinschaft hier auch erfahren möchten und stärken möchten.
Das finde ich super und das ist natürlich auch hier eine tolle Chance, weil sich halt hier eben auch noch nicht so Sachen festgesetzt haben, wie vielleicht in anderen Kleingärten. Wenn in irgendeinem Kleingarten am Samstag bis 10 Uhr nicht gegrillt werden soll, weil das mal irgendwie, da steht zwar nirgendwo, aber das hat sich so ergeben, das wurde schon immer so gemacht, ist natürlich schwierig. Und sowas kann man hier natürlich gleich von Anfang an sagen, naja, hier sind wir ein bisschen freier, hier gibt es noch nicht diese ungeschriebenen Regeln. Zum Thema Kosten. Kostet, also ich weiß nicht, gibt es da auch Gebührenordnung, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, Ich hab jetzt Interesse daran, ich weiß aber gar nicht, ob ich mir das leisten kann. Ja. Wie sieht es denn da aus?
Kleingärten haben eine sehr niedrige Pacht. Zurzeit sind das 42 Cent pro Quadratmeter. Das wären hier eben bei 100 oder bei 200 Quadratmetern noch nicht mal 100 Euro. Es gibt dann natürlich einen Vereinsbeitrag, den man für die Gemeinschaft eben auch und für die Arbeit braucht. Also Kleingärten sind schon von Beginn an soziale Einrichtungen, die eben diesen niedrigen Pachtzins eben auch gesetzlich vorgegeben bekommen.
Vielleicht fügst du noch hinzu, ja. 42 Cent pro Jahr, also nicht pro Monat.
Ja, ne? Ja.
Also das ist ganz wichtig. Dementsprechend, das sind dann irgendwie vielleicht 30 Cent am Tag oder sowas.
Wie viele Plätze sind noch frei und wo kann man sich darauf bewerben? Ist es eine Bewerbung? Ist es so, dass wenn es auf einmal keine Plätze mehr gibt, dann ein Auswahlverfahren?
Genau, also wir haben die Fläche in zwei Bauabschnitte geteilt. Die Fläche, auf der wir hier stehen, die Flächen westlich der Straße im Othfelde, das ist der erste Bauabschnitt, der im Frühsommer nächsten Jahres hoffentlich bezugsfähig ist, wenn alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und die Flächen auf der anderen Seite der Straße im Othfelde, das ist unser zweiter Bauabschnitt und den wollen wir 2023 angehen.
Wir haben ja jetzt einen Verein in Gründung, der heißt Kleingartenverein Friedenauer Vielfalt. Das Wort Vielfalt ist in dem Sinne, wie wir es eben besprochen haben, auch zu verstehen. Der hat einen Internetauftritt www.friedenauervielfalt. Der entsteht aber zurzeit erst. Wir haben aber eine E-Mail-Adresse KGV Friedenauer Vielfalt in einem Wort @web.de. Dort kann man sich per Mail melden. Man kann sich aber auch an den Bezirksverband, das ist die Dachorganisation, melden. Die Geschäftsstelle weiß Bescheid und nimmt auch Bewerbungen oder Interessensbekundungen entgegen und leitet die uns weiter.
Also grundsätzlich wird es von der Vergabe her so sich darstellen, zunächst einmal, wer zuerst kommt, der kriegt einen Garten. Das ist erstmal noch im Prinzip Warteliste. Aber wir achten natürlich schon drauf, dass wir im Vorgespräch versuchen, mit den Gärtnern zu klären, auf was lassen sie sich ein und was sollte man mitbringen, um hier mitzumachen. Ich meine, letztlich am Ende des Tages muss man sowieso schauen, wie die PächterInnen sich dann im Laufe der Zeit positionieren. Das weiß man vorher nie, aber ich denke, wir achten schon drauf, dass wir hier eine möglichst heterogene Gruppe bekommen. Also das wäre zumindest mein Ideal, jung bis alt, verschiedene Kulturen, also wie man sich das halt so vorstellt, dass man nicht irgendwie ein Muster hat, nach dem man geht, weil ich denke, das ist eine langweilige Situation dann.
Hier bei dieser Neugründung ist die Chance, dass man das mitgestaltet. Diese Chance wollen wir auch nutzen durch entsprechende Veranstaltungen.
Da ist vielleicht noch eine Chance, die ich hier sehe, aufgrund dessen, dass wir nur so wenig Gärten haben. Also ich glaube, am Ende sind es dann irgendwie 37 Gärten knapp. Ja. Das ist halt wesentlich kleiner, als viele andere Vereine aufgestellt sind. Ich glaube, der KGV Feierabend hat knapp 450 Gärten. Ja. Da ist es natürlich schwieriger, mit dem gesamten Verein im Austausch zu sein. Und da haben wir hier, glaube ich, eine große Chance.
Ja, man hört, es ist eine Baustelle. Hier wird auch fleißig schon gearbeitet, dass das dann auch alles rechtzeitig fertig wird. Eine Frage ist auch, wo gibt es denn bereits etwas, was sehr ähnlich ist, wo dann vielleicht Leute auch mal hingehen können und sich das schon mal angucken können? Weil wie gesagt, hier momentan braucht man schon sehr gutes Vorstellungsvermögen, um sich das jetzt schon alles so zu visualisieren. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo anders im Raum Hannover eine Anlage, die ähnlich ist oder zumindest im Ansatz ähnlich.
Also ich fürchte nicht, denn die Konzepte der alten, auch geplanten Kleingartenanlagen entsprechen so den Vorstellungen eben von den 60er, 70er Jahren mit einzelnen Gärten. Und die Gemeinschaftsfläche ist dann eigentlich eher parkähnlich mit Rasen und mit Büschen und mit Bäumen, die aber so dem üblichen Mobiliar, sag ich mal, von Grünanlagen entsprechen.
Also ich habe gerade aktuell die Frage, was da eigentlich gemacht wird gerade. Die Sägen da etwas?
In erster Linie Lärm, aber...
Ja. Ich habe die Information, dass heute Aufräumarbeiten sind, bevor die Bodenabfuhr stattfindet. Also ich glaube, das sind Kleinarbeiten gerade.
Okay, dann wissen wir jetzt auch, was wir die ganze Zeit im Hintergrund gehört haben. Wegzäune werden abgesägt.
Also vielleicht Es ist hier wirklich ein besonderes Stück in einer ja sehr großen Kleingartenanlage hier in Fahrenwald. Wir sprechen ja hier auch über unseren Stadtteil. Da kann man ganz viele traditionelle Gärten und auch funktionierende Kleingartenvereine sehen. Und dass dies eben doch eine Besonderheit ist, die die zukünftigen Pächterinnen und Pächter mitgestalten können, das ist, finde ich, neben dieser dem Naturschutzansatz eben auch das Besondere, dass man hier mitgestalten kann und nicht in irgendeine schon vorgefertigte Gemeinschaft einsteigen muss.
Also gibt es schon Rückmeldungen aus Fahrenwald? Wie sind da so die Reaktionen, was so in Zukunft passieren könnte?
Also aus Fahrenwald nicht. Es gibt aufgrund eines sehr schönen Zeitungsartikels ein großes Interesse schon und wir greifen das auf und veranstalten mit denen, die eben Interesse gezeigt haben, machen wir eine Infoveranstaltung und wollen dann allerdings auch mit ihrer Hilfe im Stadtteil dafür dann werben, je mehr auch dann zu sehen ist. Denn wir gehen natürlich davon dann auch aus, dass die dann hierher kommen und gucken und da muss schon ein bisschen was zu sehen sein.
Ich glaube, man kann noch da hinzufügen, also die anliegenden oder angrenzenden Kleingartenvereine wie Walkenried, Abendfrieden, Feierabend, Krügersruh und Heinolds e.V., die Mitglieder und auch die Forschende, wir begleiten das Projekt natürlich schon mit Interesse und überlegen, welche Elemente können wir auch in unsere Vereine etablieren. Also ich denke, wir haben schon sowohl die angrenzenden Vereine als auch die anliegende Nachbarschaft mit eingebunden, beziehungsweise gucken auch sehr interessiert immer, was passiert hier. Eingangs hat ja auch direkt ein Mann die Situation genutzt, um mal rückzusprechen, Mensch, was läuft da? Und ich habe hier auch einen Baum, der muss mal weg. Ne? Also ich glaube, für das Gesamtquartier hier ist das wirklich ein Zugewinn, dass diese Flächen endlich mal in einen guten Zustand gebracht werden.
Ja, das sowieso. Und es ist ja auch schon schön zu hören, dass es jetzt schon abfärbt. Das Interesse ist so groß, dass schon andere Kleingärtenvereine auch sagen, Mensch, da haben wir ja noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht können wir davon ja auch ein, zwei Sachen integrieren, übernehmen, adaptieren.
Also ein Garten ist ja auch nie fertig. Er wird ja immer wieder verändert und umgestaltet. Alle paar Jahre wird dann doch nochmal irgendwie neues Gehölz gekauft und irgendwo noch hingepflanzt. Also ich glaube, deswegen sind wir Gärtner auch für Veränderungen immer offen. Also diese Zeit, wo man irgendwie die Beete einmal angelegt hat und das bleibt dann die nächsten 20 Jahre so, die sind vorbei. Das ist auch eigentlich mit der Vegetation gar nicht machbar. Also ich meine, Pflanzen wollen wachsen und nicht stagnieren. Ne? Und dementsprechend, ich glaube, das ist so auch so ein gemeinsamer Nenner vieler Gärtnernden, Veränderungen, Verbesserungen, vielleicht auch irgendwie, dass man produktiver Gemüse anbaut oder überhaupt auch im Austausch mit anderen schaut, welche Anbaumethode hast du. Also ich glaube, da sind wir immer für solche neuen Ideen noch offen.
Ich glaube, genau das liegt auch im Interesse der Stadt, dass die Entwicklung auf der Fläche weiter beobachtet wird, ob die Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, die richtigen sind oder ob hier oder da an einer Stellschraube nochmal gedreht werden muss. Aber ich glaube, wichtig, da sind wir Gärtner uns einig, ist, dass der Same jetzt in den Erdboden gelegt worden ist und die kleine Pflanze jetzt gehegt wird und wir dann nachher auch die Früchte tragen können.
Ja, das ist so ein zauberhaftes Schlusswort. Dann danke ich Ihnen für die Zeit und für die tollen Infos.
Ja, vielen Dank.
Danke auch. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Danke.